Ihr Lieben, wir befinden uns in einer Predigtserie, die genauso wie unser Freitagsgebet Pray First heißt. Englisch, ja, was heißt das schon wieder? Bete zuerst, ganz, ganz einfach, bete zuerst. Denn wir haben einen Grundsatz als Gemeinde, der uns wichtig ist, und zwar genau dieser, bete zuerst. Gebet ist nicht unser letzter Strohhalm. Wenn ich meine Ressourcen und meine Möglichkeiten irgendwie ausgeschöpft habe, ja gut, dann versuche ich es auch mal zu beten. Ja? Wenn nichts hilft, dann hilft doch der liebe Herrgott. Nee, so ticken wir nicht, sondern Gebet ist nicht unser letzter Strohhalm, er ist unsere erste Wahl. Noch bevor wir selbst versuchen, irgendwas zu tun, wollen wir Menschen sein, die damit zu Gott gehen und das mit ihm besprechen. Deswegen pray first. Gebet ist wichtig und unerlässlich für einen Christen. Es ist keine Nebensache, die man irgendwie vernachlässigen sollte, und so schnell kann das geschehen, oder, im Alltag? Das Gebet ist eine der zentralen Dinge, die man tut, wenn man Nachfolger Jesu ist. Ist schon immer gewesen und das wird sich auch nicht ändern. Nun, in den vergangenen beiden Predigten haben wir uns erstens anhand der Stiftshütte angesehen, wie ein Gebet ablaufen kann. Brauchst du vielleicht eine kleine Orientierung, einen Ablauf? Hör dir diese Predigt unbedingt nochmal an. Denn die Stiftshütte als Ort der besonderen Gegenwart Gottes zur Zeit des Alten Testaments mit ihren besonderen Gegenständen, die ja dort zu finden waren und ihren Bedeutungen, sind uns da eine echt fantastische Anleitung. Hör da gerne nochmal rein. Vergangene Woche in der zweiten Predigt haben wir über ein Gebet nachgedacht, das ein Mann sprach im Alten Testament, und zwar Jabez. Ja? Er betete zu Gott ein recht egoistisch klingendes Gebet, welches Gott aber erhörte. Ich möchte das uns nochmal ganz kurz lesen. Wenn man es anmacht, dann geht es eigentlich auch. Ne? Aber Jabez betet zu Gott, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei mit mir in allem oder bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Schreib dir diese Bibelstelle auf, denn dieses Gebet darfst du und darf ich, das dürfen wir, zu unserem Gebet machen. Heute ist Teil 3 und auch heute möchten wir uns ein Gebet ansehen, welches uns die Bibel lehrt, um für unser Gebetsleben dazuzulernen. Und es gibt ein Gebet, welches das Gebet der Christenheit ist. Okay? Es ist das bekannteste und wahrscheinlich auch wichtigste Gebet, weil es uns von Jesus Christus selbst gelehrt wird. Daher lautet der Titel meiner Predigt ganz einfach: Jesus lehrt uns beten. Jesus lehrt uns beten. Ein Jünger, Ein Nachfolger Jesu, ein Follower von ihm zu sein, bedeutet ja auch, ihn nachzuahmen. Zu sehen, wie er ist, wie er redet, wie er denkt, was er tut und ihn nachzuahmen in diesen Dingen, ihn sozusagen zu kopieren. Und wenn wir die Evangelien lesen und uns Jesus ansehen, dann ist es unübersehbar, dass Jesus, obwohl er Sohn Gottes und Gott selbst war, während seiner Zeit auf dieser Erde ein richtiger Beter war. Ich bin mir sicher, Jesus hat mehr gebetet als wir, als viele von uns. Gebet war für Jesus etwas sehr, sehr Zentrales. Und ich habe die Evangelien nochmal aufgeschlagen und nachgesehen, so, wo überall finden wir etwas darüber. Und ich habe uns einige Bibelstellen mal mitgebracht. Ich wünsche mir, dass wir da mal so einen Blick drauf werfen, um es nochmal mit eigenen Augen zu sehen, okay? Schau mal, Markus 1. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um Netflix zu gucken. Nee, um zu beten. Lukas 3. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Und bei seiner Taufe, als er betete, öffnete sich der Himmel und dann kam der Geist Gottes herunter in Form einer Taube und so weiter. Eine große Volksmenge umringte Jesus, um ihn zu hören. Und man könnte doch meinen, Jesus, was für eine geniale Gelegenheit, oder? Das sind so viele Leute, die wollen dich hören. Du kannst noch mehr predigen, ihnen noch mehr mitteilen. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Lukas 6. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Lukas 9. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Vor dem Verrat, vor der Anklage und der Kreuzigung spricht Jesus mit seinen Jüngern und besonders mit Petrus und er sagt zu ihm, Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen, er wollte euch durchsieben wie Weizen, Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Matthäus 26, die Verse 36 und 44. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Und das wiederholte sich. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten und sprach die gleichen Worte. Und es ist so spannend, was der Hebräerschreiber sagt über Jesus. Ja? Es ist jetzt eine Außenperspektive und er sagt in Hebräer 5, Vers 7, solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Wenn du die Bibel liest, insbesondere die Evangelien, dann wirst du merken und sehen, ja, Jesus betete. Und ganz ehrlich, wenn man davon ausgeht oder sich fragen würde, gibt es einen Menschen, der nicht beten bräuchte, dann müsste das doch eigentlich Jesus sein, oder? Als Gott selbst, der irgendwie in so einer engen und ständigen Verbindung mit Gott lebt. Aber Jesus tat es. Er sprach immer wieder mit Gott. Und es gäbe noch mehr Stellen, die uns Jesus zeigen und deutlich machen, wie wichtig es für ihn war, mit Gott zu sprechen. Bevor nächste Schritte kamen, bevor nächste Dinge anstanden und so, hat er mit Gott gesprochen, mit seinem Vater. Er sagt, Herr, leite du mich, sprich du zu mir. Ich wüsste so gerne, was Jesus da alles gesagt hat. Geht es dir vielleicht auch so? Wie war seine Körperhaltung? Welche Worte hat er verwendet? Jesus selbst. In Lukas 11 lesen wir, einmal hat der Jesus Halt gemacht, und das erstaunt uns nicht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, also Jesus, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Johannes der Täufer hatte auch eine Schar von Jüngern um sich herum. Er war von Gott gesandt, beauftragt, Wegbereiter für Jesus zu sein. Und offensichtlich hatte er seinen Jüngern beigebracht, wie man beten sollte. Und sie sahen das bei Johannes und seinen Jüngern und sagten, Jesus, wir sind deine Jünger. Wir wünschen uns genauso, dass du uns unterrichtest, dass du uns sagst, wie wir beten sollen. Und dieses Gebet, welches Jesus seine Jünger dann lehrt, ist das einzige, das er uns in der gesamten Bibel lehrt, zu beten. Nur ein einziges. Und weil das so ist, besitzt dieses Gebet eine besondere Bedeutung. Hast du dir je die Frage gestellt, warum lehrt uns Jesus nicht noch mehr Gebete zu beten? Kannte er nur eins auswendig? Warum nur eins? Ich finde das eine interessante Frage. Und zwei Punkte will ich einfach mal als Gedankenanstoß an uns weitergeben. Erstens, Jesus führt seine Jünger in die Freiheit der Gotteskindschaft, die grundsätzlich keine vorformulierten Gebete braucht. Es ist überhaupt nicht verkehrt, Gebete auswendig zu lernen, auch das Gebet, welches Jesus uns lehrt, was wir uns heute ansehen werden. Aber Gespräch mit Gott ist immer Beziehung. Und Beziehung und Kommunikation in Beziehung ist ja immer etwas Dynamisches. Stell dir mal vor, du und dein Partner, ihr würdet euch jeden Tag nur Dinge sagen, die ihr auswendig gelernt habt. Immer nur so ein Skript, ja, für jeden Tag. Ich sag das, dann sagst du das. Ich sag das, dann so. Ne? Was wäre das denn für eine Beziehung? Das würde auch gar nicht der Realität des Lebens irgendwie entsprechen, oder? Wo so viele Einflüsse sind und sich viele Dinge ändern können und so weiter. Jesus will uns, glaube ich, in die Freiheit führen, von unserem Herzen her Jesus sagen zu können, was in unserem Leben geschieht, was uns bewegt, was unsere Dankesanliegen sind, was die Fürbitte ist, etc. Und ein zweiter Grund ist, Jesus wusste, dass der Heilige Geist kommen würde, der unter anderem auch die Aufgabe hat, uns im Gebet zu leiten, sodass wir seinem Willen entsprechend beten können. Wir brauchen nicht zwingend eine Anleitung und uns müssen die Worte nicht zwingend vorgesagt werden, weil wir den Anleiter selbst in uns haben. Und ich sage es dir ganz ehrlich, das ist ein Punkt, wo ich noch lernen möchte. Wenn ich bete, nicht so mein Programm abzuspulen und meine Dinge, sondern wirklich in die Stille zu kommen und hinzuhören, Geist Gottes, was möchtest du gerade, dass gebetet wird? Wofür darf ich gerade beten? Lege mir doch eine Last aufs Herz für die Dinge, die dir wichtig sind. Ich will dir das sagen, lieber Freund, der Heilige Geist will dich lehren zu beten. Er kann dir gewisse Themen eröffnen, die du gar nicht auf dem Schirm hast, aber Gott möchte, dass gerade für diese Sache gebetet wird. Lasst uns darauf hören. In den Versen direkt vor dem Vater unser, das bekannte Gebet, welches Jesus uns lehrt, finden wir, bevor Jesus zum Gebet selber kommt, noch zwei grundsätzliche Anweisungen. Er sagt, okay, meine lieben Jünger, ich will euch gleich ein Gebet lehren, das ihr beten sollt, so, aber vorher sind mir zwei Dinge wichtig. Und ich sage es jetzt einfach mal ein bisschen platt auch mit meinen eigenen Worten. Ja? Das Erste, was Jesus sagt, ist, bete nicht zu Gott vor Menschen, damit du gesehen wirst, sondern bete vor Gott und zu ihm, damit er dich sieht. In Matthäus bei der Bibelstelle sagt Jesus, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür. Bete in der Stille, in der Zweisamkeit mit Gott, so könnten wir das sagen. Und diese Anweisung meint nicht, dass man öffentlich zum Beispiel in Gottesdiensten wie hier heute Morgen gar nicht mehr beten soll, sondern es geht um die richtige Motivation. Suchst du deine Ehre oder suchst du Gottes Ehre? Wenn du deine Ehre suchst, dann willst du, dass Menschen dich sehen. Wenn du Gottes Ehre suchst, dann willst du, dass allein er dich sieht. Hey, und sind wir mal ehrlich, wenn man in einem Gottesdienst ist, und selbst wenn man ganz neu ist, kannst du in 2, 3 Gottesdiensten rausfinden, wie müsste ich mich denn eigentlich verhalten, um irgendwie so einen Anschein von Frommigkeit zu erwecken, ja? Oh, die heben ja hier die Hände, mache ich auch mit. Und dann mache ich so ein konzentriertes Gesicht, ja? Boah, ja. Und dann sehen die anderen, guck mal, was ich für ein Anbeter bin, so, oder? Ja, oder ich knie mich hin oder irgendwie so Dinge. Das kannst du alles machen. Aber was Jesus sagt ist, tut diese Dinge bitte nicht, dass du gesehen wirst von anderen Menschen. Sondern wenn du das tust, soll es ein Abbild sein davon, was in deinem Inneren vor sich geht. Wenn du in deinem Inneren das Gefühl hast, ich sollte meine Arme heben als Ausdruck meiner Hingegebenheit, weil ich Jesus liebe und das zum Ausdruck bringen möchte, dann tu es. Wichtig ist, dass du es für Gott tust und nicht für Menschen. Gott will nicht, dass Gebet und Frömmigkeit und vielleicht das Bibellesen und andere Dinge getan werden, damit andere dich für geistlich halten, für frömmer halten, wie auch immer. Das ist, was Jesus sagt. Und der zweite Punkt, wieder mit meinen Worten, laber nicht rum. Laber nicht rum, okay? Sprich nicht gedankenlos. Nicht bloß, um etwas gesagt zu haben, wenn du betest. Denn weißt du was? Wir haben es heute gesungen, oft gesungen, diesen Begriff. Gott ist heilig. Er ist heilig. Es geht nicht darum, viele Worte zu machen, sondern es geht um Beziehung und es geht darum, echt zu werden vor Gott. Denn er kennt dein Herz und deine Gedanken ja eh durch und durch. Und Jesus begründet diese beiden Anweisungen damit, dass Gott eh schon weiß, was wir brauchen. Das sagt er da auch. Gott weiß doch eh schon, was du brauchst. Gebet ist nicht dafür da, mit möglichst vielen Worten Gott zu überreden. Herr, und dieses Argument und dieses Argument, ähnlich wie ein Gespräch von Kindern mit ihren Eltern. So, ne? Ich will etwas haben und jetzt muss ich hier 10 Punkte irgendwie noch aufführen, um meine Eltern zu überzeugen, dass ich es brauche und damit ich es bekomme. Und ich erzähle einfach ganz viel und ich plapper und so. Nein, Jesus sagt, laber nicht rum. Werde dir bewusst, wem du begegnest. Werde dir bewusst, was du sagen möchtest. Und wisst ihr, dann nach diesen beiden Anweisungen kommt Jesus zum Gebet selbst. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir das Vaterunser in 2 der Evangelien überliefert. Matthäus und Lukas, sie berichten davon. Bei Matthäus ist das Gebet etwas länger und bei Lukas etwas kürzer. Und die Version von Matthäus, das ist die, die uns bekannt ist. Und ich will sie uns noch einmal lesen. Viele von euch werdet es kennen. Vielleicht werdet ihr es in der Schule auswendig gelernt haben oder hast es dir selber mal zur Aufgabe gemacht. Aber jetzt geht es um den Inhalt. Jesus lehrt seine Jünger und damit auch uns beten. Darum sollt ihr so beten. Habe ich die richtige Stelle hier? Ja, ne? Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Oder Vater unser im Himmel, es gibt so beide Varianten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet, wir werden es uns gleich ansehen, wollen wir am Ende dieses Gottesdienstes auch gemeinsam beten. Wir wollen uns nun 7 Punkte ansehen, die beim Sprechen dieses Gebets geschehen bzw. geschehen sollen. Vorausgesetzt, wir plappern dieses Gebet nicht einfach runter, weil wir es auswendig gelernt haben oder so, sondern machen uns bewusst, was wir da sagen. Und der erste Punkt lautet, baue eine Beziehung zu Gott auf. Baue eine Beziehung zu Gott auf. Unser Vater im Himmel. Gott liebt es, wenn wir ihn Vater nennen. Baue eine intime Beziehung zu Gott auf und danke ihm für diese Beziehung, die du zu ihm hast. Und mit den Worten, unser Vater im Himmel, setzen wir uns in das richtige Beziehungsverhältnis zu Gott und geben Gott gleichzeitig den Platz in unserem Leben, den er einnehmen möchte. Richtig zu beten heißt, zu Gott zu gehen und zu wissen, dass er unser Vater im Himmel ist. Und wir erkennen, wenn wir ihn so ansprechen, zu Recht an, zu wem wir beten und nutzen einen besonderen Titel, der Ausdruck eben für diese besondere Beziehung zu ihm ist. Es war für die Juden jener Tage sehr ungewöhnlich, Gott so anzusprechen, als Vater, ihn Vater zu nennen, weil sie das als zu intim empfanden. Ja, sie wollten selbst den Gottesnamen Jahwe aus Ehrfurcht nicht aussprechen und sprachen Gott lieber als Adonai an, was Herr bedeutet. Doch wir werden gleich sehen, dass wir aufgrund der neuen und intimen Beziehung zu Gott, die Jesus uns eröffnet, ihn so ansprechen dürfen. Vater. In Römer 8, Vers 15 heißt es, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater nennen. Papa. So darfst du Gott ansprechen. Als ein Kind Gottes zu leben, bedeutet eine innige, von Freude erfüllte Beziehung zu Gott zu haben, die nicht wie die Knechtschaft ist, die das Gesetz demonstriert und in der wir uns fürchten müssen. Nein, ein Kind Gottes kann eine so enge Beziehung zu Gott haben, dass es schreien kann, genau diesen Ausruf, aber lieber Vater, mein Papa, bei dem ich geborgen bin, den ich kenne und der mich kennt, der sich um mich kümmert und der mich kennt. Das ist so stark. Das bekennen wir in diesem Vater unser im Himmel. Der zweite Punkt lautet, bete seinen Namen an. Dein Name werde geheiligt, heißt es ja. Neben dem Gottesnamen Jahwe kennt das Alte Testament eine Reihe von Gottesbezeichnungen. Dein Name werde geheiligt. Das meint nicht, dass man den Namen Gottes oder einen der Namen Gottes wie so eine magische Formel verwenden sollte. So wie Abracadabra, Simsalabim, keine Ahnung, und das, was danach kommt, das muss geschehen, weil die Formel stimmt. Das funktioniert so nicht und das ist nicht das, was hier gemeint ist. Es kommt nie auf die formulierten Worte an, sondern immer auf die Beziehung, die sich durch Glauben kennzeichnet. Wir glauben nicht an magische Formeln, wir glauben an den lebendigen Gott. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Keine Formeln, an den lebendigen Gott. In Sprüche 18, Vers 10 heißt es, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet dort Schutz. Bete seinen Namen an. Und der Name steht ja immer für die Person, die der Name bezeichnet. Bete Gott an. Das Dritte, bete zuerst für den Willen Gottes. Denn weiter heißt es ja in dem Gebet, das Jesus uns lehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Räume dem Reich und dem Willen Gottes ganz bewusst die höhere Priorität ein. Denn wenn wir beten, dein Wille geschehe, bedeutet das automatisch, dass nicht unser Reich kommt und manchmal auch nicht unser Wille geschieht. Ein kleiner Buchstabe, der so einen großen Unterschied macht, oder? Mein oder dein. Zu beten, dein Wille geschieht, wird für uns, für alle von uns bedeuten, gleichzeitig kann nicht unser Wille geschehen. Weil nicht immer ist mein Wille mit dem Willen Gottes synchronisiert. Okay? Und wenn wir dieses Gebet beten, dann ist das auch die Bitte, dass genau darum geschieht. Wir beten darum, dass Gottes Wille zu unserem Willen wird und wir sollen es aussprechen, wir sollen das beten. Lukas 12, 31 ist für mich dann nochmal ein wichtiger Vers. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Immer mehr, Herr, leg das in mein Herz hinein, dass mein Wille der ist, den auch du hast. Und dann ist da diese wunderbare Verheißung, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Hier ist das Versprechen des Wortes Gottes, dass wenn wir Gottes Willen zu unserem Willen machen, Gott wird sich um den Rest kümmern. Da, wo wir ihm die höhere Priorität einräumen und sagen, Herr, du stehst an erster Stelle, da sagt Gott, alles klar, ich kümmere mich um den Rest. Ich kümmere mich um Platz 2, 3, 4 bis 99, gar kein Problem. Er stellt sich zu seinen Versprechen. Bete zuerst für den Willen Gottes. Und das vierte ist, vertraue Gott in allem. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bei dieser Bitte geht es um die alltäglichsten Dinge. Denn auch um diese kann und will sich Gott kümmern. In dieser Bitte geht es um unsere Bedürfnisse, nicht um unsere Gier. Wenn Jesus uns lehrt zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann geht es um das, was wir wirklich benötigen, was wir brauchen. Du kannst es gern probieren, mach es gerne, setze ein und meinen täglichen Ferrari gib mir heute oder so, keine Ahnung, was auch immer du begehrst. Ja, es geht nicht darum, einfach irgendwie gierig zu sein und dieses Gebet zu missbrauchen, dass Gott mir einfach alles gibt, was mein Herz sich wünscht. Es geht erstmal um die Grundlagen, auch die sind Gott wichtig. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es geht um einen Tag nach dem anderen, finde ich auch so spannend zu sehen. Warum, Jesus, können wir nicht gleich für die ganze Woche beten? Ja? Oder den Monat oder das Jahr? So, ne? Nein, Jesus sagt täglich, heute. Es geht um einen Tag nach dem anderen, was die schwierige Lebenssituation vieler Arbeiter im ersten Jahrhundert widerspiegelte, die von einem Tag auf den anderen auch bezahlt wurden. Und für die es eine Tragödie sein konnte, ein paar Tage lang krank zu sein. Für das Heute dürfen und sollen wir bitten, doch für unser Morgen sollen wir voll und ganz unserem Vater im Himmel vertrauen. Psalm 121. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was für ein starkes Bekenntnis in diesem Lied steckt. Und ich habe mich gefragt, könnten wir dieses Lied auch dann anstimmen, wenn wir gerade zum Beispiel einen finanziellen Engpass haben? Herr, mein tägliches Brot gib mir heute und für morgen will ich dir vertrauen. Ich will dieses Lied zu meinem Lied machen und dich lieber loben und preisen, als mich die ganze Zeit im Kreis zu drehen und mir Sorgen zu machen. Ich glaube, das kann sehr herausfordernd sein. Was ist, wenn es beruflich nicht rund läuft oder familiär alles drunter und drüber geht? Jesus lehrt uns, dass wir im Gespräch mit Gott ihm für unser Heute vertrauen dürfen. Deswegen ist es nach wie vor meiner Meinung nach so, dass es eine unglaublich gute Übung ist, wenn du den Morgen auch nutzt, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wenn du den Tag damit beginnst und sagst, guten Morgen Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Danke für all die Möglichkeiten. Danke, dass es mir gut geht. Und selbst da, wo Dinge nicht rund laufen, Herr, ich vertraue dir für mein Heute, dass du mich versorgst. Und morgen werde ich wiederkommen und dir danken und dir vertrauen für den nächsten Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vertraue Gott in allem. Fünfter Punkt. Komme mit Gott und Menschen ins Reine. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich finde diesen Vers sehr herausfordernd. Sehr klar und sehr herausfordernd. Warum? In diesem Gebet stellt Jesus eine direkte Beziehung zwischen unserer Bereitschaft, anderen zu vergeben, und der Vergebung Gottes uns gegenüber her. Und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus uns hier sagt und was er uns lehrt zu beten, dann können wir es uns im Grunde überhaupt nicht leisten, anderen nicht zu vergeben, oder? Unvergebenheit ist dann keine Option, weil wir dadurch die Vergebung Gottes uns gegenüber blockieren, die wir alle unbedingt brauchen. Ich brauche die Vergebung Gottes. Ich brauche es und ich will, dass er mir vergeben kann. Und Jesus lehrt uns hier, hey, wenn das so ist, dann sei auch du bereit, anderen zu vergeben. Die an dir schuldig werden, die dir vielleicht Böses tun, vergib ihnen. Und das ist so ein wichtiges Thema für Jesus. Und in der Bibel erzählt später noch andere Gleichnisse, wo es genau darum geht. Ja? Es kommen Jünger zu ihm oder er wird gefragt, Jesus, ja, wie oft denn eigentlich? Wie oft soll ich denn eigentlich vergeben? Ne? So aus dem Alten Testament wussten sie, ja, so 7-mal, das ist so irgendwie eine göttliche Zahl, das ist doch gar nicht schlecht. Ja? Und Jesus sagt, nee, nicht 7-mal. 70-mal, 7-mal sollst du bereit sein, derselben Person, die an dir schuldig wird, zu vergeben. Mit anderen Worten, vergib, vergib. Willst du die Vergebung Gottes haben, vergib anderen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, ist Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir es bekennen, wenn wir es aussprechen, unsere Sünde und auch Vergebung, ist Gott treu und gerecht. Der 6. Punkt lautet, begib dich in geistliche Kriegsführung. Denn wir sollen ja beten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versuchung bedeutet wörtlich Prüfung. Eine Prüfung. Gott hat versprochen, nicht zuzulassen, dass wir über unser Vermögen hinaus versucht werden. 1. Korinther 10, Vers 13. Und Gott selbst versucht die Menschen zwar nicht, auch nicht, um Böses zu tun. Das lesen wir in Jakobus 1. Aber er lässt es doch ab und an zu, dass seine Kinder durch Zeiten der Prüfung gehen. Und in Zeiten der Prüfung zu bestehen, bedeutet zu kämpfen, bedeutet festzuhalten, bedeutet oft auch nicht alles irgendwie zu spüren und alles ist rosarot, sondern im Gegenteil, manchmal fällt es einem so, so schwer, an Gott dran zu bleiben. Es bedeutet Kampf. Widerstehe dem Feind und ersetze die Lügen des Teufels mit den Wahrheiten des Wortes Gottes. Denn in Epheser 6, Vers 12 lesen wir, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist oder nicht, aber es herrscht ein Kampf, auch in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst. Paulus sagt, es herrscht ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Er sagt, in uns gibt es einen Kampf zwischen dem, was wir menschlich wollen, was die menschlichen Gelüste, Begierden und so weiter sind, und den Ideen und Plänen Gottes. Herrscht ein Kampf. Und davon wird etwas deutlich in diesem Gebet, welches Jesus uns lehrt. Und der letzte Punkt, der 7., keine Sorge, es wird gleich noch eine Übersicht geben, dann könnt ihr euch ein Foto machen, ja, also dann habt ihr alle 7 Punkte nochmal gesehen. Glaube, dass Gott fähig ist. Glaube, dass Gott fähig ist. Denn wir sollen beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Beende deine Gebetszeit, auch wenn du dieses Gebet sprichst, welches Jesus uns lehrt, und erinnere dich selbst nochmal daran, wozu Gott in der Lage ist. Erhebe ihn im Lobpreis und stelle dich auf die Versprechen Gottes, indem du sein Wort im Glauben bekennst. Dein ist das Reich. Gott, alle Herrschaft gehört dir. Es gibt keine menschliche Herrschaft, die größer und stärker wäre als du. Nein, alle Herrschaft gehört dir. Dein ist die Kraft. Alle Macht geht von dir aus. Dein ist die Herrlichkeit. Dein Triumph, Gott, soll komplett sein. Und der Prophet Jeremia, er bringt dieses Staunen über Gottes Allmacht wunderschön zum Ausdruck, indem er sagt, ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Glaube, dass Gott fähig ist. Es gibt so diese wunderbare Formulierung. Ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Oh, helft mir mal. Wie geht das nochmal? Glaube, sag deinen Problemen, wie groß Gott ist. Wie geht der nochmal? Ich komme gerade echt nicht drauf. Komm, sag es noch einmal laut, Bruder. Amen. Genau darum geht's. Glaube an die Fähigkeiten, an die Allmacht und die Größe Gottes. Und konfrontiere deine Probleme, deine Stürme, wie es gesagt wurde, deine Herausforderung genau damit und nicht andersrum. So, so stark. 7 Punkte, die uns eine Anregung sein sollen, was wir eigentlich proklamieren und ausrufen, wenn wir das Gebet beten, welches Jesus uns lehrt. Und ich habe es am Anfang gesagt und wir wollen es jetzt gemeinsam tun. Ich lade uns alle mal ein, dass wir aufstehen. Ich will mal zu der Folie zurückspringen, wo wir das Gebet finden. Und wir wollen es gemeinsam beten. Und lasst uns einen kurzen Moment nehmen, um uns bewusst zu machen, nochmal, was wir da sagen. Und wir wollen beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du uns dieses Gebet lehrst zu beten. Und Vater, nach dieser Predigt und nach diesem Gottesdienst bitte ich dich, Herr, dass dieses Gebet uns in Fleisch und Blut übergeht. Dass wir es zu unserem eigenen machen und es nicht plappern, weil wir es auswendig sagen können, sondern in dem vollen Bewusstsein, was es bedeutet. Ich bitte dich, Herr, dass du uns immer weiter und immer tiefer aufschließt, was du uns da sagst, was wir aussprechen sollen, voller Glauben und voller Zuversicht unserem gnädigen und wunderbaren Gott gegenüber. Und Herr, ich bete darum, dass da, wo wir diese Anleitung bekommen, dass es uns motiviert zu beten, dass Pray First wirklich zu unserem Motto wird, zu unserem eigenen, und wir Menschen werden, die mehr beten als je zuvor, mehr mit dir ins Gespräch kommen. Jesus, wie wir es an dir und deinem Leben sehen können, du warst ein Beter. Und ich bitte für uns als Gemeinde, als Ekklesia, gieße ganz neu einen Geist des Gebets aus. Dass es nicht nur ein bisschen stattfindet, nein Herr, sondern dass es Priorität hat, zu dir zu kommen. Wir wollen dir begegnen, aus der Beziehung zu dir leben. Wir wollen, dass unser Leben Veränderung erfährt und wir wollen uns gebrauchen lassen von dir. Gib uns Anweisung, gib uns Klarheit. Korrigiere uns auch da, wo es notwendig ist. Herr, wir beten dich an und wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen beten wir. Und wir sagen Amen.